Puls.
Der Winter naht.
Organisch oder anorganisch?
Ich bin die Gefahr.
Vielleicht passiert all das aus einem Grund.
Keine Scherze, keine Spötteleien.
Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen.
Nichts ist jemals vorbei.
Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider.
Hallo liebe Serienfreundinnen und Freunde. Wer von euch die Skip-Intro-Folge zu Webserien und Druck gehört hat, weiß es schon lange, ich bin ein Sucker für Teenserien. War ich immer schon, obwohl ich längst über meine Teenager-Jahre rausgewachsen bin. Aber irgendwas steckt da einfach drin, womit ich mich immer noch super gut identifizieren kann. Und deshalb geht's heute um die neue Teenserie Euphoria, die bei Sky läuft. Die hat in den USA einige Skandale ausgelöst, weil die so extrem ist. Um rauszufinden, was uns an Teenserien und speziell Euphoria so fasziniert, habe ich Andrea Casablanca eingeladen. Sie ist auch bekannt als eine Hälfte der großartigen Band Girl und mit ihrem Soloprojekt Doris. Jetzt sitzt sie in einem Studio in Berlin und ist mit mir verbunden. Hi Andrea.
Hi Vanessa.
Ich habe ja bei Insta gesehen, dass du Euphoria gesehen hast und weil du so begeistert davon warst, habe ich dich zu Skip Intro eingeladen. Ich finde, es passt auch ganz gut. Du bist Musikerin, die Serie hat Rapper und Sänger Drake auch produziert.
Ja.
Wie guckst denn du am liebsten Serien? Lieber bingen oder lieber Folge für Folge?
Es ist unterschiedlich. Ich werde tatsächlich regelmäßig von meinen Freunden gescholten dafür, dass ich so ein nervöser Gucker bin, beziehungsweise eine nervöse Guckerin, weil ich, wenn die Serie mich langweilt, ich immer ganz viel skippe. Also ich skippe immer 10 Sekunden nach vorne, 15 Sekunden, weil vor allem bei diesen Netflix-Serien mir teilweise diese Handlungsstrukturen sind mir schon so bekannt, dass ich so gelangweilt bin davon. Und deswegen war es mega cool, Euphoria zu schauen, weil ich da dieses Gefühl absolut nicht hatte.
Weil da einfach so viel gleichzeitig passiert auf allen Sinnesebenen, oder?
Ja, das und weil es so, ich frage mich irgendwie öfter, was es ist, was Serien so besonders macht oder dass man das unbedingt anschauen will. Ich fand so Stranger Things Season 1 hatte das irgendwie. Und bei Euphoria war es irgendwie das Gesamtpaket. Also es war so, das, was erzählt wurde, wer die Schauspieler und Schauspielerinnen sind, wie es aussieht, genau, die Geschwindigkeit davon, wie es erzählt wird, dass es einfach mega cool ist. Und aber ich habe es gebinged. Also ich glaube, ich habe so alle Folgen innerhalb von 2 Tagen angeschaut.
Bist du so ein Teen-Serien-Guckerin, so wie ich, oder eher nicht so?
Auf jeden Fall. Ich glaube so, ich gucke jetzt immer noch Teen-Serien. Also als ich selber ein Teen war, ich glaube so die most influential Serien für mich waren Gilmore Girls und The O.C. tatsächlich. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel sowas wie Freaks und Geeks relativ spät erst angeschaut. Ich glaube, ich habe es mir vor allem angeschaut, weil es ein bisschen so ein Klassiker ist und halt diese 90s Grunge-Ästhetik hat.
Ja, ich glaube, genau das war es damals, was mich so ein bisschen davon...
Was du scheiße
ich voll scheiße fand. Aber ich habe halt auch in den, also ich habe so Ende der 90er, Anfang der 2000er dann Dawson's Creek halt geguckt. Buffy die Vampirjägerin und so und dann natürlich auch Gilmore Girls und die OC zumindest noch ein bisschen. Aber im Vergleich zu Euphoria waren die alle halt ultra harmlos.
Ja, obwohl ich finde, dass die OC schon ziemlich krass war. Also ich weiß nicht, wie viel du angeschaut hast, aber es war auch so, die eine war dann Alkoholikerin und ist im Autounfall gestorben und hatte so ein... Also es war schon ziemlich Soap-Opera.
Alles verdrängt, ja.
Ja, und auch mega viel mit so Drogen und ich fand so bei The O.C. war der Soundtrack ziemlich geil.
Ja.
Und Euphoria hat auch einen ziemlich gegenwärtigen Soundtrack. Also ich glaube, es ist jetzt nicht alles so mein Taste, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei jüngeren Leuten total gut ankommt.
Ja, und auch so einflussreich werden wird vielleicht, wie
ja, genau.
The O.C. für uns. Wir reden gleich nochmal über den Soundtrack.
Ja.
Wie krass Euphoria wirklich ist, darüber sprechen wir dann auch noch. Und hier habt ihr erstmal eine kurze Einführung in die Serie.
2019 ist das Jahr des Penis. Nicht im astrologischen Sinne, aber auf unseren Serienbildschirmen. Das männliche Geschlechtsorgan hat seinen großen popkulturellen Augenblick und der Höhepunkt der Schniedelfeierlichkeiten ist Euphoria. Allein in einer Szene sehen wir 30 freischwingende Penisse in ihrer ganzen Vielfalt und Pracht. Kleine, stattliche, mediumgroße.
Danglers, dinglers, plumpers, pinkies, porkers, baby arms and hairpin turners.
Früher gab es in Teenserien vielleicht mal Brüste zu sehen. Maximal einen nackten männlichen Hintern.
Aber Euphoria ist auch keine Standard-Teen-Serie. Euphoria ist Jugend im Overdrive. Extrem, manchmal übertrieben, dramatisch, traurig, schmerzhaft und natürlich euphorisch. Und die Kids sind nicht alright. Die 17-jährige Rue Bennett schon gar nicht. Sie hat die Sommerferien im Entzug verbracht, nachdem sie durch eine Überdosis beinahe draufgegangen wäre. Schon als Kind wurde sie von einem zum nächsten Kinderpsychologen geschleppt und hat einen ganzen Katalog an Diagnosen in ihrer Krankenakte. Auf Partys geht sie, um sich zu betäuben und nicht, um mit Freunden Spaß zu haben.
And then when I got to the hospital, they gave me liquid Valium. Yeah, to calm me down.
Ausgerechnet hier lernt sie Jules kennen, die gerade in ihre Nachbarschaft gezogen ist. Jules testet ihre Grenzen mit verbotenem Sex aus. Sie trifft sich mit älteren Männern, die sie behandeln wie eine Sexpuppe. Die zarte Beziehung zwischen Jules und Rue ist das Zentrum von Euphoria und um sie herum drehen sich die 8 Folgen wie ein schwindelerregendes Karussell auf einem Jahrmarkt. In jeder Episode erzählt Rue den Werdegang eines ihrer Mitschüler. Und schnell wird klar, dass wirklich alle SchülerInnen vom Footballstar bis zur Cheerleaderin ihr Päckchen zu tragen haben. Drogen, Missbrauch, Gewalt, Online-Mobbing, zu viele Pornos, zu viel Sex, zu wenig echte Freunde. Die Serie ist richtig harter Stoff und oft stark überzeichnet. Gegen Euphoria ist das Drama-Level von Tote Mädchen lügen nicht ein Witz. Trotzdem kann ich mich in fast jeden der Charaktere hineinversetzen. Ich fühle und identifiziere mich auch mit ihnen. Wie zum Beispiel mit Kat, die sich neben ihren super beliebten Freundinnen wie ein fünftes Rad am Wagen fühlt.
She'd regularly fantasize about telling her followers how much she hated her school, her town, how everyone in it was full of shit and a fucking asshole.
Zwischen den Teens herrscht ein stilles Übereinkommen über den Austausch von Sex gegen Macht und Popularität. Und von dem profitieren die Jungs genauso wie ihre Väter. Die rigiden Rollenbilder und Erwartungen der Erwachsenen machen den männlichen Jugendlichen das Leben zur Hölle. Und damit auch den Mädchen, die mit dem toxischen Verhalten und gewaltsamen Sex umgehen müssen. Euphoria zeigt uns so auch, wie sich schädliche Beziehungsmuster schon früh entwickeln und verfestigen. Weil Menschen zu unerfahren oder unsicher sind, um ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und dafür einzutreten. Obwohl die Serie wie ein einziger Bilderrausch inszeniert ist, halten die tollen DarstellerInnen das Gleichgewicht zwischen Exzess und Intimität spielend leicht. Allen voran Ex-Disney-Star Zendaya als Rue und die Newcomerin Hunter Schafer als Jules. Für Zendaya ist Euphoria das, was Wrecking Ball für Miley Cyrus war. Der Stinkefinger in die Gesichter aller Eltern und der Beweis dafür, dass sie eine unheimlich vielseitige, wahnsinnig talentierte Allround-Künstlerin ist. Singen darf sie am Ende nämlich auch noch, wenn der Soundtrack und die Handlung der Serie in einer musikvideoreifen Szene eins werden. Nichts an Euphoria ist wirklich neu oder bahnbrechend, trotz aller Provokationen und Penisse. Aber so wie Serienschöpfer Sam Levinson sie umgesetzt hat, haben wir Teenserien noch nie gesehen. Die Ästhetik, die Musik, die Besetzung, alles stimmt. Beste Voraussetzung also, um zur Kultserie für die Generation Z zu werden. Die erste Staffel war in den USA so erfolgreich, dass jetzt schon feststeht, es wird eine zweite Staffel geben. Euphoria hat einen tollen Soundtrack, hat Andrea gerade schon erwähnt. Die Figuren haben alle einen sehr geilen, bühnenreifen Style, aber an der Serie ist eigentlich alles total drüber. Die wirkt wie ein einziges, rauschhaftes Musikvideo, finde ich. Andrea, gibt es so eine Szene in der Serie, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Eigentlich drei. Oder mega viel. Also, aber was mir so als allererstes einfällt, war, glaube ich, als Cat, die von Barbie Ferreira gespielt wird, die hat so eine Szene, in der sie so ein bisschen von dieser schüchternen Person, die, sie findet so ein bisschen ihre innere Confidence oder sie wird also ihre Sexualität vielleicht so ein bisschen.
Ja, und ihr Selbstbewusstsein dadurch.
Genau, ihr Selbstbewusstsein und sie hat so ein sexy BH an und irgendwie so eine Maske und sie schaut in den Spiegel und im Hintergrund läuft von Drake Nonstop und ich finde den Song eh schon mega geil und irgendwie so zusammen ist es einfach nur so total diese Fuck yeah Szene. Und ich finde auch die, das ist glaube ich auch in der allerersten Folge, als Jules sozusagen so introduced wird. Sie fährt auf dem Fahrrad und Rue sitzt im Auto und sieht sie so aus dem Auto. Und irgendwie ist es gar nicht, ich weiß nicht, ich finde so ästhetisch ist es jetzt irgendwie gar nicht so, dass die so mega krass aussehen, aber irgendwie weiß man schon an dieser Szene, okay, es wird diese Person ist irgendwie richtig wichtig für die Serie.
Weil sie wirkt auch wie so eine Zauberfee oder
so. Ja, genau, die Haare und wie sie aussieht und ja, das ist einfach so eine krasse Erscheinung.
Fliegt an ihr vorbei und Rue sitzt im Auto auf der Rückbank und guckt sie mit großen Augen an und ist völlig verwirrt, wer ist sie? Und dann treffen sie sich erst später auf dieser Party dann wieder.
Ja, genau. Das war auch krass, die Szene. Oh Gott, ey, jede Szene ist so mega krass.
Die bohrt sich so richtig krass ins Gehirn ein, oder? Das ist so voll eingebrannt. Also die ganze Ästhetik und der Look und so. Und sobald ich an eine Szene denke, denke ich auch direkt an die nächste. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Musikvideo irgendwie.
Ich finde aber so von den Looks her, also ich finde, alle sehen mega geil aus und ich finde, Jules hat so fashionmäßig auf jeden Fall die coolsten Sachen an. Ich finde aber, Maddie hat die coolsten Make-up-Looks.
Maddie,
also die hat immer.
Genau, das ist die Freundin von dem Schul-Bully-Football-Star Nate. Und die hat die krassesten Make-up-Looks, oder? Die sieht immer aus, wie gerade aus irgendeinem Salon spaziert.
Ich finde es richtig geil mit so Glitzersteinen auf den Augen und sowas.
Da hat die Make-up-Designerin auch zu erzählt. Die heißt Doniella Davy. Ich folge der mittlerweile auch bei Instagram, weil ich das so krass finde, was sie gemacht hat. Dass sie quasi so Konzepte geschrieben hat zu den einzelnen Figuren und diese Make-up-Looks was aussagen sollen über die Figuren.
Stimmt. Und deswegen gibt's auf dem Instagram-Channel immer Close-Ups von den Make-up-Looks, weil man die manchmal in der Serie sogar gar nicht so gut sehen kann.
Und nachschminken könnte dann vielleicht sogar.
Genau.
Und bei Maddie ist das ja alles so super perfekt. Die würde, die hat da nie ein, da ist nie was verschmiert oder so, so wie bei Rue oder bei Jules. Das ist alles so super, das sitzt einfach alles. Der Lidstrich sitzt und dann hat sie irgendwas, ich weiß nicht, wie genau die das da festkleben, aber Perlen und Glitzersteine auf den Lidern und also sie geht sogar zur Schule so. Keine Ahnung, wann die dann aufsteht, um das alles zu applizieren.
Aber speaking of überzogen, ich musste irgendwie letztens daran denken, als ich zum ersten Mal Make-up getragen habe als Teenager, hatte ich so ein, also es war nicht mein Kajal, sondern es war so, mir fällt das jetzt nicht ein, Lidschatten, es war schwarzer Lidschatten und ich habe den mir mit einem Pinsel unten aufs innere Augenlid gemacht, also wie so ein Kajal drinnen und bin so in die Schule gegangen und alle Leute waren total empört und meinten, obwohl ich nur diesen Lidstrich unten hatte, meinten die so, Gott, wie siehst du denn aus? Das ist so schrecklich.
Wie alt warst du da?
Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe relativ spät erst angefangen mit Make-up, weil ich so ein bisschen so ein Tomboy war, aber ich weiß nicht, so 15 oder so.
Okay, ich dachte, du wärst 12 gewesen oder so.
Nee. Aber trotzdem krass die Reaktion, oder?
Ja, total, total. Ich hatte dann auch gerne mal so grünen, lilanen Lidschatten oder so, einfach weil ich irgendwie Bock drauf hatte und das war überhaupt nicht cool, glaube ich, bei den meisten Menschen. Ich wollte nochmal auf eine Szene zurückkommen, die mir so krass im Kopf geblieben ist, abgesehen von den Make-up-Looks. Und zwar die Szene als, ich glaube, das ist sogar die Einstiegsszene aus der ersten Folge. Und zwar erzählt Ruda davon, die Hauptfigur, wie sie geboren wird. Also aus unerfindlichen Gründen kann sie sich daran erinnern und erklärt dann ihre Geburt.
I was once happy, content, sloshing around in my own private primordial pool. Then one day, for reasons beyond my control, I was repeatedly crushed over and over by the cruel cervix of my mother, Leslie. I put up a good fight, but I lost for the first time, but not the last.
Da sagt sie, sie wäre durch den brutalen Gebärmutterhals ihrer Mutter in die Welt geworfen worden. Ja. Und da wird irgendwie so gleich klar, wonach sie sich so sehnt. Also diese Geborgenheit und Ruhe im Bauch von ihrer Mutter, so ein Gefühl, das, dem scheint sie irgendwie mit Drogen hinterher zu jagen. Und das scheint irgendwie den anderen Charakteren in der Serie auch so zu gehen. Also, keine Ahnung, Jules haben wir auch gerade schon angesprochen. Die ist ja ein Transmädchen, das neu auf die Schule von Ru geht. Und die findet diese Ruhe oder vielleicht, ich weiß nicht genau, was sie da sucht bei diesen alten Männern, die sie über Grindr findet und dann mit denen in Hotelräumen absteigt. Super heftige Szene auch, direkt in der ersten Folge. Wie bist du damit umgegangen, mit dieser extrem pornografischen Szene, wo sie diesen Mann trifft und da, und wir sehen diese Sexszene ja dann auch auf dem Bett. Wie ging es dir damit?
vielleicht ist das tatsächlich der Grund, warum ich die Serie dann so gebinged habe, weil die erste Folge schon so extrem krass war. Also da sind schon so viele Sachen passiert, wo man sich dachte so, oh, also so, man geht eigentlich nur so von einem Wow zum nächsten. Und bei der Szene war es für mich so ein bisschen so, ich meine, es ist jetzt auch sehr subjektiv, aber ich war irgendwie auch so, okay, sie schien das ja nicht zum ersten Mal gemacht zu haben. Irgendwie finde ich es jetzt spannend, warum macht sie das und was findet sie daran geil? Also ich fand es irgendwie gar nicht mal so tragisch. Ich finde auch so, wie die Serie gemacht wird, das ist irgendwie ganz cool, dass jeder so ein bisschen, also die Teenager sind nicht alle so, klar sind sie außer Kontrolle, aber irgendwie haben sie auch so ein bisschen, es ist so, in ihrer Welt ist es irgendwie, macht es Sinn, dass sie das machen.
Ja.
Also es ist nicht so.
Man kann das ganz gut nachvollziehen.
Genau, ja.
Ja, voll. Und ich weiß nicht, in der ersten Folge habe ich noch gedacht, oh Gott, die wollen alle die ganze Zeit provozieren mit der Serie. Erst haben wir die Drogen, jetzt haben wir den Sex und auch noch die Gewalt auf dem Bildschirm. Alles muss natürlich so deutlich wie möglich gezeigt werden und auch so super ästhetisch. Ist ja klar, dass danach dann erstmal die Elternverbände in den USA Aufstand gemacht haben gegen die Serie. Das wäre so ein bisschen, also ich meine, man kennt diese Strategie ja schon von einigen Filmen und Serien aus den letzten 20 Jahren. Es gab Anfang oder Mitte der 90er den Film Kids über drogenabhängige und völlig verlorene Jugendliche. Also es ist ja erstmal keine neue Idee, mit so zu provozieren. Funktioniert aber immer noch.
Aber es ist schon abgedatet, weil ich meine, wir haben ja auch darüber geredet, dass zum Beispiel wir sowas nie gemacht hätten, jetzt auf einer Dating-App irgendwie uns so ältere Männer zu suchen oder ältere Frauen, um mit denen Sex zu haben, weil das für uns so, ich glaube, wir sind schon damit aufgewachsen, dadurch, dass es erst kein Internet gab und dann Internet sozusagen, genau. Haben wir noch so ein bisschen Angst davor gehabt oder, ja, ich finde, in Euphoria ist diese Hemmschwelle komplett weg, also ich finde, deswegen fand ich das auch so spannend, dass sie sich mit dem Typen getroffen hat, weil ich hätte das einfach nie im Leben gemacht. Und für mich war das dann so ein bisschen so, okay, krass, ist es tatsächlich so? Also gehen Teenager heutzutage wirklich so mega locker damit um, sich einfach mit so Leuten zu treffen, die sie gar nicht kennen?
Aber vielleicht ist es auch genau das, das, was die Serie für so unglaublich viele Leute so spannend macht, weil man eben jetzt so diese ganzen Sachen, diese Risikosucht, so miterleben kann. Also all die Sachen, die eigentlich viel zu krass sind, um sie selbst auszuprobieren, so wie Jules, die sich eben mit richtig alten Männern trifft. Und man weiß ja nicht, was da passiert. Die ist völlig alleine in diesem Hotelzimmer mit einem Mann, der sie einfach überwältigen kann.
Ja.
Super krass. Auch ein cooler Charakter, oder? Die Jules?
Jules, ja, total. Mega Crush auch.
Voll. Die ist so, man kann so total nachvollziehen, warum sich Rue sofort irgendwie in sie verliebt. Die ist irgendwie so warm und offen und eigenständig und natürlich auch wunderschön und auch unglaublich stylisch.
Ja.
Wird gespielt von Hunter Schaefer. Die kannte ich überhaupt nicht vorher. Die habe ich auch über die Serie erst kennengelernt und dann natürlich sofort bei Instagram gestalkt. Oh Gott, das klingt ja schrecklich. Ich bin viel älter als sie. Ich bin ihr gefolgt. Und habe mir dann alle Bilder angeschaut. Aber was ich so cool finde an der Figur ist, dass sie zwar trans ist, aber das steht halt nicht im Zentrum von ihrem Charakter. Also sie hat halt auch andere Probleme und das ist ihr kleinstes wahrscheinlich. Außer, dass sie halt unter Druck gesetzt wird irgendwann von Mitschülern.
Ja, ich finde das auch krass, weil ich auch nochmal mir so ein bisschen die Serie in Erinnerung gerufen habe und ich habe das ich habe das irgendwie gar nicht gecheckt.
Dass sie trans ist?
Ja, ich habe das überhaupt nicht, also...
Ja, es wird auch, glaube ich, erst in der dritten Folge überhaupt mal angesprochen und davor sieht man sie halt immer nur in ihrem Höschen auf dem Bett liegen oder so. Und in der ersten Folge gibt es halt so eine Szene, wo sie sich aufs Bett legt und Rue legt sich daneben. Und da hätte man das ahnen können, glaube ich.
Ja, irgendwie echt überhaupt nicht. Und das finde ich auch mega cool. Also, das ist halt nicht so ein Focus ist oder dass es nicht sofort angesprochen werden muss.
Ja, genau. Und ich finde trotzdem, dass alle Figuren auch irgendwie so einen Anknüpfungspunkt für uns bieten, sich mit denen zu identifizieren, auch wenn sie sich so heftig verhalten.
Ja, total. Aber ich weiß irgendwie noch, als ich ein Teenager war, fand ich das eigentlich auch immer ganz gut, dass Serien sozusagen so eine Art Traumwelt waren oder dass es so ein bisschen so eine Welt ist, der man so, wo man so gerne sein würde, aber nicht ist, oder man würde sich gerne so fühlen oder man ist so inspiriert davon und irgendwie macht es so manchmal so Dinge leichter im eigenen Alltag. Teenie-Serien oder Filme, dafür liebe ich die halt auch einfach, dass sie einem so dieses Gefühl geben, so in eine andere Welt einzutauchen oder einem selber jetzt für mich als Musikerin oder als Kreativschaffende sozusagen, geben die mir auch immer so diesen Spark, irgendwie was zu kreieren.
Und ich glaube auch, dass durch diese Extreme, die ja ausleben, dann braucht man sie halt selber nicht mehr mitnehmen.
Ja, so ein bisschen.
Und man hat ja trotzdem, also ich glaube, das kann trotzdem jeder nachempfinden, weil ja irgendwie alles extrem ist in dem Alter. Du machst alle Erfahrungen zum ersten Mal und diese Unerfahrenheit und dieses trotzdem das Gefühl, dass du permanent abhängig bist von irgendwas, von den Entscheidungen deiner Eltern, von deinen Mitschülern und Freunden und so.
Ja.
Ich glaube, das fühlt sich halt auch einfach so extrem an, ob du dann diese Lösungsstrategien wählst, die auch so extrem
total
sind oder eben nicht, oder einfach nur Filme und Serien guckst, die das so ausleben. Ich glaube, das ist auch schon ein Faktor dafür. Was ich auch ganz interessant finde noch an Euphoria, darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht am Wochenende, nachdem ich dann die 6. Folge gesehen habe. Das ist diese Halloween-Folge. Da haben alle ihre Kostüme an und sehen unfassbar geil aus und gehen auf diese coole Party. Die Cassie, die ja irgendwie so mit ihrem College-Boyfriend ihre Probleme hat und immer auf ihr Äußeres reduziert wird, die verkleidet sich wie ein Charakter aus einem 90er-Jahre-Film True Romance. Da dachte ich mir so, okay, als ob sie den gesehen hätte.
Ja, ne? Krasse Referenz. Ja. Finde ich aber allgemein in der ganzen Serie gibt's so mega viele Referenzen, aber das ist dann halt so, das sind dann halt die Creators und Directors, die das irgendwie cool finden.
Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Serienmacher Sam Levinson, der hat quasi seine eigene Geschichte so ein bisschen mit einfließen lassen, also seine eigenen Erfahrungen mit Abhängigkeit und Genesung und so, die er einen selber in seinen Teenagerjahren so gemacht hat. Und das war dann eben in den 90ern. Das hat er alles in diese Serie mit einfließen lassen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, nicht auf die Halloween-Kostüme, die super toll sind, sondern darauf, dass die alle so ein bisschen zwischen so ein Machtbedürfnis haben und irgendwie gleichzeitig so machtlos sind. Weißt du, was ich meine? Also diese Cat zum Beispiel, auf die du ja vorhin am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen hast, die von Barbie Ferreira gespielt wird, die ist ja eigentlich, keine Ahnung, sie hat so ein ziemlich unspektakuläres Offline-Leben gehabt, war online total beliebt für erotische Fanfiction zu One Direction.
Ja.
Unglaublich geil.
Das ist mega gut.
Und offline kämpft sie aber so ein bisschen damit, dass sie übergewichtig ist und anders als ihre Freundin auch noch nie Sex hatte, zumindest anfangs. Und dann macht das Ganze so eine krasse Wendung, weil sie also sich selbst ermächtigt durch ein Video, das von ihr gemacht wurde und ins Internet gestellt wurde.
Das stimmt, ja.
Und dann wird sie zu so einer Art, wie nennt man denn das, Webcam-Domina oder so? Kann man das sagen?
Ja.
Und sie reißt dann quasi so die Macht an sich. Also sie ist erst so der total machtlose Charakter und dann hat sie die Macht über diese ganzen Typen.
Ja, aber ich finde es halt cool, dass es so, also ich glaube irgendwie auch, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man Serien schreibt, aber ich meine so, ich finde es auch cool, dass so an verschiedenen Charakteren halt verschiedene Wege oder sowas, die vielleicht eigentlich länger dauern oder sowas, aber beschrieben werden. Es gibt nämlich auch diese eine Szene, wo sie sich halt, nachdem sie sozusagen anfängt, so ein Webcam-Girl zu sein, kauft sie sich neue Klamotten und dann läuft sie durch so eine Mall in so einem Harness. Und mit Lippenstift und total so richtig geil gestylt. Und alle Typen schauen ihr halt nach. Und sie läuft so mega confident. Eigentlich ja ein Zufall, dass sie das gemacht hat, ne, mit dem Webcam. Findet sie irgendwie so ein Selbstbewusstsein auch in so Klamotten. Und das fand ich irgendwie so mega cool, dass sie halt so einfach so, es wirkt halt so ein bisschen so, okay, wenn es dir echt scheißegal ist, wenn du es einfach ownst, was du anhast, dann ist es halt geil. Also,
ja.
Dann ist es halt auch echt egal, was du anziehst irgendwie.
Und damit kann sich dann auch wieder jeder identifizieren, der das sieht.
Ja, genau.
Also ich habe auch ein Interview gelesen mit der Kostümdesignerin und die hat gemeint, dass der Look von Barbie Ferreira auch sofort festgestanden hat. Also bei dem Charakter wussten sie wohl von Anfang an, wie sie den einkleiden würde. Bei allen anderen war das eher so, das hat sich von Folge zu Folge irgendwie so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und die haben da ja sehr viel auch Designerklamotten drin und viel so special Teile. Mhm. Und das haben die versucht, dann in so Secondhand-Läden zu finden, weil das sonst für die Charaktere natürlich gar keinen Sinn gehabt hätte, teure Klamotten zu haben. Also Zendayas Charakter Rue ist ja eigentlich nicht besonders reich, aber sie trägt ab und zu halt Designer-Oberteile, die so ein bisschen einzigartig wirken. Und sie hat ja auch einen sehr einzigartigen, so tomboyigen Stil. Schminkt sich natürlich trotzdem, was auch sau cool ausschaut.
Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so, in der Serie, das soll gar nicht mehr so eine echte Welt abbilden, sondern so ein bisschen so, vielleicht auch so überzogen, wie diese Charaktere gerne sein wollen. Und so sind sie dann auch.
Ja, genau, genau. Und so sind sie auch geschminkt. Ich glaube, genau das sagte nämlich auch die Make-up-Designerin, dass die eher so eine Art Wunschabbild darstellen sollen, als das, was die tatsächliche Realität wäre.
Ja, mega cool.
Du hast am Anfang schon mal ganz kurz auch über den Soundtrack gesprochen. Und ich finde, dass der mega wichtig ist für die ganze Serie. Ist ja auch irgendwie klar, Drake hat die Serie produziert. Da erwartet man irgendwie schon so einen entsprechenden Soundtrack. Hat er für dich delivered? Was meinst du?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz viele Songs kannte ich auch gar nicht. Ich fand aber aber es liegt einfach daran, dass ich einfach nicht so mega bewandert bin in so Mainstream-Musik. Aber dann teilweise gab es so Songs, wo ich mir dachte, okay, krass, zum Beispiel von Arca, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein Song drinnen, wo ich mir auch einbilde, dass sogar in der Szene, also es ist da, wo Rue, sie ist sozusagen depressiv und dann geht sie nicht auf Toilette und ihre Blase füllt sich und sie kann einfach nicht auf Klo. Und anscheinend wurde dann in der Szene auch ein Stück von dem Musikvideo von Arca sozusagen mit reingebracht, wie sie sich bewegt. Was ich halt auch eine mega krasse Referenz finde irgendwie.
Super krass.
Ja, aber das finde ich richtig gut. Ansonsten ja, Billie Eilish und sowas. Also
ja, Migos, Bobby Womack auch. Also da sind ja auch ganz viele so ganz alte Songs drin, die das Ganze irgendwie, das ist so ein Kontrast, aber das passt so total gut zur Stimmung immer. Was ich cool finde, ist, dass halt diese Musikreferenzen nicht nur innerhalb der Serie sind, sondern auch die Titel von den einzelnen Folgen heißen wie Rap-Tracks.
Ach krass, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ist mir auch nicht aufgefallen, natürlich nicht, aber Reddit ist ja schlau.
Ach geil.
Und da habe ich ein bisschen gelesen und dann so, ja hey, alle Songs, alle Episodentitel sind Songs. Und ich so, ach natürlich, ey. Der eine Track, die eine Folge heißt zum Beispiel Stuntin' Like My Daddy, wie der Lil Wayne-Song. Und das fand ich total krass. Also wie cool gedacht ist das eigentlich?
So bis zum Ende durchstilisiert einfach.
Genau. Und Ende ist eh ein gutes Stichwort, weil die letzte Folge endet ja dann auch quasi in einem Musikvideo.
Stimmt. Oder Musical.
Oder ein Musical, stimmt.
Das sieht so absurd aus auch.
Zendaya spielt ja die Hauptrolle, Rue, sie ist ja so ein Disney-Star, auch Sängerin. Und das endet quasi damit, dass sie in dieser Serie dann auch singt, wie so ein Musical. Ich fand das mega geil. Es war wie so ein Beyoncé-Video. Schon allein dafür würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall mal in die Serie reinzuschauen. Wir sind leider auch schon jetzt am Ende unserer Zeit angekommen. Hast du noch einen Serientipp für musikbegeisterte Menschen?
Also natürlich neben Gilmore Girls und für mich als Teenager, ich sag jetzt mal als Teenie-Serie oder gedacht als Teenie-Serie, ich fand immer Daria ziemlich cool.
Oh, so ist geil, so gut, auf jeden Fall.
Also es ist ein Comic und es ist auch tatsächlich der einzige Comic, den ich gut finde, weil ich hasse irgendwie einfach solche Comic-Filme und Serien mag ich irgendwie gar nicht. Und ja, da habe ich so viel, so 90s-Musik natürlich kennengelernt. Also allein schon der Intro-Song ist mega geil von Splendora und der ganze Soundtrack ist, ich finde es halt so geil, weil es ist so die Klassiker, so Iggy Pop und The Cardigans und dann so Underground-Sachen, aber auch so Spice Girls. Also irgendwie ist es so die beste Serie, um irgendwie Musik kennenzulernen und irgendwie so ein cooles Gefühl von Teenage, alle hassen mich, was soll ich machen?
Sie ist mega, sie ist so cool. Ich liebe Daria.
So, oh mein Gott, die Welt ist so scheiße.
Andrea, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke. Ich hatte auch sehr viel Spaß.
Andrea ist mit Girl den ganzen Herbst 2019 auf Tour, quer durch Deutschland und Europa. Ich habe Girl schon sehr, sehr oft live gesehen und ich kann euch nur sehr nahelegen, dahin zu gehen. Die spielen garantiert auch irgendwo in eurer Nähe. Wenn ihr nach Euphoria noch mehr Bock auf Teenserien habt, dann hört doch mal in die Skip-Intro-Folge zu Druck und Webserien rein. Da spreche ich mit Lina Kukali über die beste deutsche Teenserie, Druck, und wieso diese Serie so erfolgreich ist. In der nächsten Skip-Intro-Folge habe ich mal wieder was extrem Spannendes für euch. Eine Serie über eine der unheimlichsten und unberechenbarsten Krankheiten der Welt, Ebola. Die Serie heißt The Hot Zone, läuft bei National Geographic. Und worum es da genau geht, erfahrt ihr dann nächste Woche in der Kurzkritik. Bis dahin sage ich, Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Luisa Ehmann, Jacqueline Hofer und Francesco Burgio. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick.
Jede Woche neue Serientipps.
Auf deinpuls.de/skipintro.